ARD Sounds.
Also ich habe es auf jeden Fall erst verheimlicht und hatte auch überlegt, ob ich einfach alle blocke, damit die das nicht sehen.
Du hast mal gefordert, dass die demokratischen Parteien stärker zum Beispiel auf TikTok vertreten sein sollten.
Das nehme ich jetzt zurück. Ja.
Warum?
Es hat überhand genommen. Das ist eine schlecht gealterte Forderung.
Mit wem würdest du lieber für einen Tag tauschen? Taylor Swift oder Charlie XCX?
Ich würde Charlie XCX nehmen. Und dann aber nicht rauchen und auch nicht koksen.
Es ist dann überhaupt der Alter.
Dann bringt das eigentlich auch nichts.
Dann kannst du auch direkt Taylor Swift machen.
Okay, dann nehme ich Taylor. Also ich ragebaite da, weil ich natürlich weiß, wer sich auf Twitter befindet. Ja. Und die aufzuregen macht wirklich so großen Spaß.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Quizfrage. Welche ist die arroganteste Obstsorte von allen? Mit der Antwort auf diese Frage hat die Karriere von meinem heutigen Gast begonnen. Vor 5 Jahren ging Marilina Smyrek mit solchen Listen auf TikTok viral. Und falls euch dieser Name jetzt gerade nicht sagt, dann kennt ihr vielleicht ihren Künstlernamen. Als Smypathisch kommentiert sie das Weltgeschehen im Internet und bringt ihre Interviewgäste mit fiesen Fragen ins Schwitzen. Da bin ich doch wirklich froh, dass sie heute ausnahmsweise mal nicht zum Fragen stellen, sondern zum Antworten da ist. Wir sprechen über eine WG mit ihrer Oma, über Charlie XCX, blondierte Haare, darüber, ob man mit Politikern lustige Interviews machen sollte und was es über einen aussagt, wenn man neidisch auf andere ist. Übrigens, falls ihr Marilina und mich jetzt gleich nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, dann ist das seit neuestem möglich. Deutschland 3000 hat jetzt nämlich auch einen YouTube-Kanal. Der ist noch ganz neu, das hier ist erst die 2. Folge aus meinem neuen Studio. Und deshalb würde ich mich total freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und vielleicht kurz Hallo sagt in den Kommentaren. Aber jetzt nichts wie los mit Marilina.
Hallo Marilina Smyrek.
Hallo, danke für die Einladung.
Mari, vor Jahren war Teddy Teclebrand mal hier zu Gast und er hat mir vor der Aufzeichnung, es war live vor Publikum, hat er mir gezeigt, wie er sich immer warm macht, bevor er auf eine Bühne geht. Also er macht sowohl Körperübungen als auch so Stimmübungen. Sänger, Sängerinnen zum Beispiel müssen sich ja auch einsingen und ich habe mich gefragt, ob du auch irgendwas brauchst, um reinzufinden, bevor du diese Interviewshow aufzeichnest, die du machst.
Es klingt irgendwie komisch, aber die Maske hilft mir sehr, sehr dolle dabei, in diese Rolle zu finden, also quasi das Make-up, weil ich mich da wie so eine ganz andere Person fühle, der es erlaubt ist, so frech zu sein und so fies zu sein. Also eigentlich formiere ich mich zu einem anderen Körper. Diese Gesangsübungen wären, glaube ich, auch nicht verkehrt. Das würde mich interessieren, was der gemacht hat.
Aber lässt du dich da auf eine bestimmte Art schminken? Also siehst du anders aus, als du jetzt aussiehst? Eigentlich nicht, oder?
Eigentlich nicht so richtig. Ich bin jetzt aber natürlich gerade auch geschminkt. Ja. Aber so, ich glaube, so wenn man da ungeschminkt hingeht und dann eben dieses Full-Face-Make-up und ein Outfit anhat, das ich auch immer nur in der Sendung anhabe und so, irgendwie ist das dann schon eine Rolle, die ich dann einnehme und dieses ganze Äußere hilft irgendwie ein bisschen dabei, weil es eben so eine Showperson dann plötzlich ist und das erlaubt mir dann irgendwie auch auf den Tisch zu hauen und fies zu sein.
Ich finde es spannend, dass du das Wort Rolle verwendest. Also vielleicht für die wenigen Leute, die es nicht kennen, muss man sagen, du stellst sehr kritische Fragen an einem wirklich unnötig langen Tisch, der zwischen dir und deinem Gast steht und bringst den Gast damit, man kann zuschauen, wie deine Gesprächspartner entweder sehr schlagfertig oder immer überforderter sind oder beides.
Kannst du dir Mühe geben, bei diesem Interview nicht zu weinen? Dann kommen wir zur ersten Frage. Wie ist eigentlich die Beziehung zu deinem Vater? Du warst ja schwanger.
Ja.
Heißt das, du hattest Sex?
So war's. Ich habe einen Teller richtig leer gemacht.
Du bist berühmt geworden durch Videos über gesundheitliche Probleme und deine diversen Krankenhausaufenthalte. Später teilst du Leidenswege mit Selleriesaft, Migräne und deinem ekelhaften Gipsarm. Betreibst du Mitleidsbaiting?
Ja.
Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, welches Körperteil du dir als nächstes brechen wirst für Klicks?
Und ich habe mich eben gefragt, ist das eine Rolle, die du einnehmen musst, um das herzustellen, oder ist es so ein Skillset, das du aktivierst?
Ich habe letztens von einem Kollegen und meinem Autor Janvi gehört, dass ich immer so tue, als wäre das eine Rolle, obwohl das eigentlich schon ich selbst bin, und war so ein bisschen schockiert. Dachte ich so, ich bin doch voll nett, was ist denn das jetzt? Also ich glaube, es ist schon ist es schon viel natürlich meiner selbst und auch, ich meine, ich schreibe die Skripte auch, ich schreibe die Fragen, ich bin da ja voll drin und es kommt ja irgendwo her. Es ist jetzt ja nicht so, als würde ich da irgendwie plötzlich so sein. Ich denke, es wird natürlich trotzdem hochgepegelt für eben dieses Interview und ja, eben mit diesem ganzen Setting und dem Outfit und da stehen drei Kameras, kommt dann nochmal mehr zustande, als ich das, glaube ich, so im privaten Leben nutzen würde. Auch wenn man mir das manchmal nachsagt.
Eine Fähigkeit, die du da auf jeden Fall hast, ist Stille auszuhalten. Ja. Also Leute mit was zu konfrontieren und dann gar nichts mehr zu sagen. Und es macht die Leute ja fertig zum Teil. Ne? Also was beobachtest du da? Warum bringt Leute das so in so eine awkwarde Situation?
Ich liebe das so sehr, einfach nichts zu sagen und zu gucken, wie die Leute damit umgehen. Ich glaube, gerade dadurch, dass es eben Leute sind aus Film und Fernsehen und irgendwie Influencer und Creator, also Menschen, die sehr viel reden und das auch beruflich machen, ist das für die da ganz, ganz komisch, einfach gerade nichts zu bekommen, mit dem sie gerade irgendwie arbeiten können. Und sobald diese Stille aktiviert wird, wird da irgendein Sensor, so ein Schalter umgelegt, der dir sagt, red jetzt wieder. Du musst jetzt was sagen.
Du musst das füllen.
Also hier ist gerade ruhig und hier sind Kameras und hier ist Licht und gerade passiert nichts. Du musst jetzt irgendwas tun. Und das kommt dann, ja, eigentlich, passieren immer gute Momente. So ist jetzt ja nicht so, als würde man sich dann um Kopf und Kragen reden, aber es ist ganz lustig, sie so ein bisschen schwimmen zu sehen und zu sehen, dass das ganz schwer ist für viele Leute und wahrscheinlich für mich auch, wenn ich auf der anderen Seite sitzen würde, diese Stille auszuhalten.
Ist denn im Alltag, ist es manchmal still um dich rum oder bist du jemand, die so, wenn sie alleine ist, jede Lücke mit einem Podcast füllt oder immer Musik laufen hat oder sowas?
Also ich habe immer Musik laufen, auf jeden Fall. Also auch so zu Hause, wenn ich dann mal alleine bin, dann muss schon irgendwas laufen. Ich habe jetzt selten einen Podcast dann laufen, weil es dann so, ich brauche da meine Gedanken, weißt du? Ich muss dann, weiß einfach irgendwie eine lockere Musik im Hintergrund, dann geht da was in meinem Hirn vor. Ja, ich würde lieber mehr Podcasts hören, so dass ich da auch mehr Material habe, um dann auch selbst was zu lernen. Aber gerade dann will ich einfach irgendwie Musik und auch so schon allseits bekannte Musik bei mir im Kopf, um einfach nur so im Hintergrund rauschen zu haben. Das ist schon wichtig.
Auf TikTok ist doch gerade Raw Dogging so ein Trend. Mhm. Also, dass man irgendwie einen ganzen Langstreckenflug nichts macht, keinen Film guckt, nicht mal isst, einfach nur gerade ausguckt. Oder auch Leute, die sich filmen, wie sie eine halbe Stunde, keine Ahnung, vor ihrem Bett sitzen und gar nichts machen. Könntest du das gut, glaubst du?
Ich glaube, ich muss langsam anfangen, das zu lernen. Also ich merke so richtig, wie dieser permanente Internet- und Social-Media-Konsum die letzten Jahre wirklich nachhaltige Schäden in meinem Gehirn hinterlässt. Und habe mir auch so ein bisschen vorgenommen, weniger Bildschirmzeit und so. Ich glaube, gar nichts wäre schon eine sehr große Herausforderung. Vielleicht eine Stunde, zwei Stunden würde ich hinkriegen.
Mhm. Na, immerhin. Aber das ist schon krass.
Wobei gar nichts machen, das heißt ja auch nicht, also mit niemandem sprechen, nichts konsumieren.
Also jetzt so einfach sich in diesem Sessel so tief.
So also manchmal, ich weiß nicht, vielleicht hast du das ja auch, manchmal so eine Zugfahrt, dann hast du schon Musik drin, aber einfach aus dem Fenster gucken und in Gedanken schwelgen.
Das habe ich zum Beispiel, das habe ich jetzt richtig die letzten Monate gemerkt, ich kann das nicht mehr. Ich habe jetzt immer den Reflex auf langen Zugfahrten, jetzt gerade sitzen wir in Köln. Ich bin gestern 5 Stunden nach Köln gefahren. Da muss der Laptop doch auf sein, da muss ich doch die Zeit nutzen. Ich arbeite jetzt und dann merke ich aber auch, wie ich dann manchmal Arbeit in die Länge ziehe unnötig, weil ich weiß, die Zugfahrt geht eh noch 2 Stunden, anstatt mal schön rauszukommen.
Und weil das Internet das nicht zulässt oft.
Genau. Ja. Also das macht mich schon ein bisschen fertig. Und ich habe auch im Vorfeld gedacht, Podcast Raw Dogging wäre ja auch schon was. Also wer setzt sich denn, das würde mich jetzt auch mal interessieren, bei den Leuten, die uns gerade zuhören, wer setzt sich dann hin und sagt, ich höre jetzt mal ganz aufmerksam diesen Podcast. Ja. Die meisten Leute werden doch gerade im Auto sitzen, was putzen, beim Sport rumpumpen oder so. Also schon das, da ist man ja so gewohnt, alles so gleichzeitig zu machen.
Ja, ich finde auch so, Spazieren und Podcasten ist ja quasi Raw Dogging eigentlich. Also natürlich machst du auch irgendwas, aber es ist so nicht so aktiv noch was nebenbei. Aber ich bin dann auch natürlich trotzdem immer noch auf Insta oder irgendwie mache dann noch Sport und was auch immer und krieg auch nur die Hälfte mit. Also es ist,
Deine Schulzeit war in Salzgitter und ich habe gelesen, du hast woanders darüber erzählt, dass das insbesondere wenn man feiern ging, immer so ein extrem, also dass es eine Schulzeit war mit sehr viel Alkohol, viel Feiern und das Feiern gehen auch immer gleich hieß, sich abzuschießen. Ja. Wie lange hat dich das gereizt?
Ich glaube, bis so 2021, also auf jeden Fall bis Corona habe ich das noch mitgemacht. So. Und dann mit Corona gab es ja so diesen sehr starken Einschnitt in dieses ganze Feiern, Trinken-Thema. Ich bin dann ja auch nach Braunschweig gezogen, eben zum Studieren, und habe da aber auch noch trotzdem, dadurch, dass das sehr nah dran ist, viele der Partys so mitgemacht. Ich habe aber auch für mich dann irgendwann gemerkt, ich weiß irgendwie nicht mehr, ob das noch sowas für mich ist. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich jeder auch kennen, dieses Gefühl von, bin ich eigentlich noch so, habe ich noch die gleichen Hobbys wie die Leute aus meiner Heimat? Mhm. Und wenn das Hobby halt Trinken ist und du halt irgendwie so auch so die Pläne schmiedest, wie du irgendwie wie deine Karriere vielleicht verlaufen könnte und irgendwie dein Studium auch gerade interessanter wird und so, dann distanziert man sich da, glaube ich, so ein bisschen von. Nicht, dass ich davon irgendwie komplett weg bin, so, wenn ich in Salzgitter bin, dann hat man das schon.
Gehst du immer noch saufen?
Ich immer noch saufen, so. Ich kann es nicht mehr so gut, leider, aber ich weiß natürlich auch, manchmal muss man auch diesen kleinen Tod sterben, dass es nicht mehr das Haupthobby ist jetzt irgendwie. Aber wenn ich halt irgendwie schöne Zeit mit meinen Freunden verbringen will, dann werde ich auch was trinken. Jetzt nicht, dass ich das jetzt irgendwie, dass ich mich dazu zwinge, aber ich weiß, das wird eine gute Zeit. Und da bin ich dabei so. Aber ich habe das schon dann irgendwann abgelegt. Und ich glaube, das ist auch nicht so einfach, weil es ja schon immer noch so einen Gruppenzwang gibt, was so Alkoholismus angeht. Aber es war... Also alle haben das immer gut aufgenommen und das war völlig okay. Es war dann halt einfach mein Ding. Ich bin dann ja auch recht weit weggezogen und dann nach Köln und so, und dann war das vorbei. Aber es ist so, ich glaube, das ist, da wird nicht so viel drüber gesprochen, wie das so ist, auf dem Dorf aufzuwachsen und dann halt irgendwie so diesen Alkoholismus hinter sich lassen zu müssen und damit halt soziale Norm irgendwie sprengt.
Aber war das überhaupt so richtig Dorf? Also als ich jetzt mal geguckt habe, Salzgitter hat doch so 100.000 Einwohner.
Ja, insgesamt. Mhm. Es hat 34 Dörfer. Mhm. Ach und so, die zusammengezählt sind 100.000.
Also es fühlte sich an wie Landjugend.
Genau, also ich bin in einer, jetzt nicht komplett auf dem Dorf aufgewachsen, aber in einer kleinen Stadt mit so 14.000 Einwohnern, also in einem kleineren Stadtteil, einem größeren Stadtteil, aber einem also keinem Dorf so richtig im Vergleich zu den anderen Dörfern, aber dein Umfeld ist halt trotzdem, jeder wohnt auf einem anderen Dorf und die Partys sind auf dem Dorf und man geht zu Fuß nach Hause. Also das war schon der normale Zustand. So. Ich hatte trotzdem Rewe in der gleichen Stadt und Edeka und viele andere also Supermärkte. Aber es ist jetzt keine Großstadt, wie es sich anhört.
Ja, ich habe früher über die kleine Stadt, in der ich aufgewachsen bin, immer gesagt, wir hatten ein Kino, aber kein H&M. Ah. Und Leute wissen dann sofort, was es für eine Stadt ist. So, ja. Ne? Ja, es gibt noch ein Schwimmbad, aber dann hört es auch auf. Ja. Und da war Alkohol auch so ein Thema. Und man war echt, man gehörte nicht wirklich dazu, wenn man nicht Alkohol getrunken hat. Aber ist das wirklich so ein Stadt-Land-Thema? Glaubst du, in der Stadt?
Ganz ehrlich, glaube ich, würde in der Stadt früher mit so härteren Drogen, das passiert, glaube ich, einfach, was auch nicht unbedingt besser ist. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das in einer Stadt ähnlich aussieht, weil du hast ja noch viel mehr Möglichkeiten. Du kannst ja auch einfach schon früh in Clubs gehen und sowas. Aber irgendwie, ich weiß nicht, so Alkohol und Dorf ist immer noch so ein Ding, das wird, glaube ich, das verändert sich auch einfach nicht so richtig, weil was willst du denn tun? Also was hast du denn, du kannst ja nicht irgendwie, wir hatten eine Kneipe, in die man irgendwie gut gehen konnte und die nächste Stadt ist dann ja einfach zu weit weg, als dass du da irgendwie mal in ein Café gehst oder so.
Was wäre denn, ich frage mich gerade, es gibt ja über viele Städte gibt so Songs. Es gibt irgendwie Haftbefehl 069, es gibt Tommy von An My Kantereit über Köln, deine neue Heimatstadt. Was müsste in einen Song über Salzgitter rein?
Das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt ja von Marty Fischer die tolle Version Chabos wissen, wer der Babo ist, die am Salzgittersee gedreht wurde und er ja auch aus Salzgitter kommt. Ich finde, das kommt der Sache schon recht nah. Boah, da müsste ich mir, glaube ich, nochmal Gedanken drüber machen. Es ist eine Stadt, die wirklich sehr stolz ist auf das, was sie so erlebt hat, irgendwie an Stahlproduktion. Und da gab es mal ein Salzschwein und deswegen sind wir jetzt eine Therme, aber auch nicht so richtig.
Ihr habt richtig gehört, ein Salzschwein. Zufällig weiß ich, was das ist. Ich habe nämlich mal Praktikum in einer Kleinstadt in Frankreich gemacht, die auch ein Salzschwein hatte. Und zwar geht die Legende so, dass im Mittelalter auf einem toten Wildschwein Salzreste gefunden wurden und den Menschen dadurch klar wurde, dass da, wo das Wildschwein sich gesuhlt hatte, eine Salzquelle sein musste. Salz war damals extrem wertvoll. Wie wichtig Salz für Salzgitter war, merkt man ja allein schon am Namen. Heute hat die Stadt noch was anderes, das sehr wertvoll ist und im krassen Kontrast steht zu einem Kurort mit Salztherme, nämlich Stahl, hat Marilina ja gerade schon gesagt. Die Salzgitter AG ist einer der größten Stahlhersteller in Europa mit rund 9 Milliarden Euro Umsatz im vergangenen Jahr.
Also es ist... Da kommt vieles zusammen, was aber, glaube ich, auch nicht sich so doll von jeder anderen Kleinstadt irgendwie unterscheidet. Deswegen Salz, Bier, Altstadtfest.
Du hast über deine Jugend dort in unserem Fragebogen geschrieben, dass du, also das hat jetzt glaube ich nichts mit Salzgitter zu tun, aber über deine Jugend, dass du recht verwöhnt bist, was den Haushalt angeht. Da hätten wir alle ein bisschen härter durchgreifen dürfen, dann wäre ich jetzt auf jeden Fall eine bessere Köchin, hast du geschrieben.
Ich bin die schlechteste Treadwife der Welt.
Hast du deinen Eltern das mal gefeedbackt? Was sagen die?
Also ich... Feedback habe ich auf jeden Fall schon mal, habe ich mal so dargelassen. Es ist natürlich ein schlechtes Feedback zu sagen, oh, ihr habt euch zu gut um mich gekümmert. Mhm. Auch meine Oma, ich bin auch viel bei meiner Oma aufgewachsen, ist halt einfach eine Oma gewesen, die einen halt verwöhnt. Das ist ja irgendwie normal. Aber ja, ich glaube, es gibt so Familien, da müssen die Kinder halt alles machen. Und die sind auch einfach so für ihr Leben lang so die Personen, die als erstes aufstehen und alles irgendwie regeln. Und mein Bruder und ich sind manchmal so, ach krass, nee, da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen. Also so, weil das gibt's in dem Gehirn nicht irgendwie.
Die Spülmaschine einzuräumen.
Ja, so, also ich mache das natürlich alles. Ich bin jetzt keine furchtbare Mitbewohnerin oder so. Also ich bin ordentlich. Ich kann nur halt nicht so gut kochen, weil ich das auch nie dann irgendwie verfolgt habe und dann auch keinen Spaß dran hatte. Also es hätte auch, meine Mutter hätte sich auch die Zähne an mir ausgebissen, wenn sie das versucht hätte. So. Deswegen... ja, ich bin einfach irgendwie da, ich glaube, man kann in der Erziehung Schlimmeres falsch machen. So.
Wann hast du zuletzt deine Eltern angerufen, wegen irgendwas, was du im Haushalt selber nicht hinbekommen hast oder wo du einen Tipp brauchtest?
Wahrscheinlich ist es nicht so lange her, aber mein Stiefvater ist ein sehr guter so Handwerker und mein Fernseher musste an die Wand gebracht werden und mein Freund hat leider keine so gute Spormaschine und das ist natürlich sehr unmännlich, aber das war so, also alles was so anbauen, anbringen und was auch immer angeht, da wird das zum Telefon gegriffen und dann nochmal gefragt, ach, wollt ihr nicht nochmal nach Köln kommen?
Okay. Da willst du es dann auch wieder gar nicht lernen, du lässt es sie einfach übernehmen. Verstehe, Marie, verstehe.
Man kann natürlich, also offensichtlich kann man auch eine Bohrmaschine ausleihen, habe ich jetzt herausgefunden.
Mhm. Ja. Das stimmt. Naja. Auf dem Baumarkt um die Ecke. Und jetzt hast du gerade schon deine Oma erwähnt.
Ja.
Stimmt es, dass du in der Corona-Zeit zu deiner Oma zurückgezogen bist?
Ja, ich habe so, ich glaube, 7-8 Monate oder so habe ich bei meiner Oma gewohnt.
Das wie heißt deine schon. Oma?
Rosemarie.
Rosemarie. Ja. Und wie ist das, wenn man dann auf einmal mit Mitte 20 eine WG mit seiner Oma wieder hat?
Es war wirklich so... irre. Ich hatte auch irgendwie, eigentlich hätte ich mir währenddessen noch mehr aufschreiben sollen, weil das ist ja so ein Generationenkonflikt. So. Ja. Wir standen uns immer super nah, aber dann plötzlich zusammen zu wohnen und dann noch zu einer Zeit, in der deine Enkelin plötzlich ihr Handy irgendwie so vor deine Nase hält und sagt, guck mal Oma, ich gehe gerade auf TikTok viral. Das muss auch ganz verrückt sein. Es war sehr, sehr schön. Wir haben uns da sehr gut aneinander angepasst. Es war jetzt nicht so, als hätten wir in einer Wohnung gewohnt. So, wir hatten schon unseren Abstand. Aber
also du warst so in so einem Gästezimmer?
Ja, es gab noch so ein Gästezimmer, genau, wo halt mein Vater aufgewachsen ist. Und da gab es auch eine eigene Küche und sowas. Also es war alles so noch, wir sind uns nicht irgendwie auf die Pelle gerückt oder sowas. Und es war echt ganz schön, weil natürlich die Gespräche auch dann nochmal ausgiebiger werden und so man den Alltag richtig teilt und man natürlich auch sieht, so was passiert bei einer Frau, die gerade irgendwie 80 ist und wie geht's ihren Alltag an, wo kann ich ihr helfen, was sind die Dinge, die dann einfach gar nicht mehr gehen auch. Und andererseits natürlich für sie auch sehr spannend, glaube ich, zu sehen, wie dann die Enkelin irgendwie ihren Master schreibt und ja, plötzlich nicht mehr dieses kleine Mädchen ist, das da irgendwie so herumtollt.
Das ist ja richtig schön, weil wann hat man im Erwachsenenalter nochmal so eine intensive Zeit mit seiner Großmutter, dass man wirklich, was du beschreibst, so kleine Alltagsmarotten vielleicht auch mitbekommt.
Ne?
Gab es was, wo ihr einander genervt habt, also wo dein Lebenswandel einfach so schwer verständlich für sie war oder wo du gedacht hast, Rosemarie?
Boah, ich glaube nicht. Es ist auch da, meine Oma ist unfassbar liebevoll und immer schon die Mutter-Oma aller Leute gewesen und hätte mir, glaube ich, auch alles durchgehen lassen. Ich habe mich da versucht, natürlich so gut wie möglich zu verhalten, weil es ist natürlich auch nicht, ich bin ja auch bewusst nicht bei meiner Mutter eingezogen so wieder, weil ich dachte, das ist irgendwie schöner jetzt. Deswegen habe ich mich da auch sehr gut benommen. Da gab es dann keine großen Reibungen. Aber umso mehr neue Momente irgendwie, die man dann nochmal hat. Weil wie du sagst, du verbringst halt als Kind, wenn du Glück hast, verbringst du viel Zeit irgendwie im Haus deiner Großeltern oder irgendwie mit ihnen zusammen. Aber dann nochmal so solche ja, Erwachsenwerden-Schritte dann richtig miteinander zu machen. Ich hatte dann ein Praktikumsbewerbungsgespräch und das hat dann nicht geklappt. Mhm. Und dann hat sie mich natürlich getröstet und meinte, das eine Wort ist mächtig, spricht's einer ernst und still. Die Sterne holst vom Himmel, das eine Wort, ich will, hat sie mir immer gesagt. Mhm. Also sie meinte immer, du kannst alles erreichen. Und das hat mich natürlich in der Zeit wahnsinnig motiviert.
Ja, schön. Aber stimmt, deine Mutter hätte wahrscheinlich auf eine andere Art
Das ist was Rat anderes, gegeben. Ja. Und ich glaube auch, man kann auch eine gute Beziehung zu seiner Mutter haben, aber mit 24 nochmal zur Mutter zu ziehen, wird, glaube ich, nochmal vor allem als Frau einfach nochmal irgendwie Probleme aufwerfen. So. Und das deswegen, das sollte umgangen werden. Und war auch gut, glaube ich. So.
Schön, ja. Und für deine Oma sicher auch gut in der Zeit, wo so viele alte Menschen so isoliert waren, dass sie jemanden bei sich hatte. Genau. Meine These ist auch, dass die Pandemie dafür gesorgt hat, dass Eltern und Großeltern in der Gen Z anders cool sind. Mhm. Also ich erinnere mich, dass meine Generation hat Facebook verlassen, als unsere Eltern da ankamen. Ja. Und dann haben wir, dann sind wir irgendwie zu Instagram und das wurde dann auch anstrengend, also als die älteren Generationen rüberkamen. Und aus der Beobachtung, musst du jetzt mal sagen, wie du das empfunden hast. Aber ich hatte das Gefühl, auf TikTok in der Pandemie, alle waren zu Hause, man konnte weniger Reels oder Shorts mit seinen Freunden machen. Also hat man halt mit seinen Eltern auf einmal Tänze gemacht oder TikToks gedreht. Und auch Großeltern waren dadurch auf einmal so präsent. Ja. Und es war das erste Mal, dass auf einer Social-Media-Plattform alle Generationen abgebildet waren. Aber man das auch, also das wurde gewertschätzt. Die Jugend ist dann nicht geflohen, weil die Eltern auf einmal auch auf TikTok waren, sondern die haben die selber in ihre Videos mit reingenommen. Ich glaube, dass da so ein, dass das an der Pandemie liegt.
Da ist was dran, weil das, glaube ich, auch für so ältere Leute ist TikTok irgendwie fast sogar noch näher als so Facebook. Also wie willst du halt jemandem erklären, ich kann es selber nicht mehr erklären, so lange ist das her. Da du postest halt Sachen und dann kannst du das liken und kommentieren. So mehr war das ja teilweise auch nicht. Und bei TikTok ist es ja wie so eine kleine, wie so ein kleiner Fernseher. Ja. Und jeder kann da irgendwie so seinen kleinen Quatsch machen. Und da zu sagen, hier, ich würde das gerne mit dir zusammen machen. Und die können das dann auch direkt sehen.
Ja, oder auch Filter. Oma, damals waren es halt diese Hundeohrenfilter und so. Das war ja herrlich. Stimmt. Aber du hast keine TikToks mit deiner Oma gemacht. Du hast nicht mal TikToks mit deinem ganzen Gesicht gemacht. Du hast einfach nur, also du hast so einen Filter verwendet, da sieht man deine Augen und deinen Mund.
Ja.
Und dann hast du erstmal aus dem Gästezimmer heraus so lakonisch Listen kommentiert.
Wirklich komische Zeiten. Hallo und herzlich willkommen. Ich stelle euch heute die arrogantesten Obstsorten vor. Kurz vorweg, ich mag Obst sehr gerne. Viele meiner besten Freunde sind Obst.
Was für Listen hast du jetzt gerade so in deiner Notiz-App?
Ich habe tatsächlich letztens wieder so einen Werbeslogan gesehen und dachte, ich kann ja mal wieder. Und habe da mir ein paar zusammengesucht. Also vielleicht kommt bald mal wieder so ein klassisches Werbeslogans-Kommentierlisten. So richtig mache ich das jetzt nicht mehr, dass ich mir da irgendwie so Sachen aufschreibe. Ich habe auch das Gefühl, das hat sich dann natürlich irgendwann auserzählt gehabt, weil ich halt alles schon mal kommentiert hatte. Aber ja, es hatte schon irgendwie was Besonderes zu dem Zeitpunkt, weil es das irgendwie, dieser Filter, der war noch nicht so richtig. Also den hatten noch nicht so viele und das war ja schon 2021, also ein Jahr TikTok gab es schon. Aber ich war trotzdem irgendwie noch so, kam damit so was komplett Neuem rein und war auch ganz überrascht, dass das so funktioniert hatte, auch wenn es so dumm war.
Es war dumm, aber es hat Spaß gemacht und ich habe das bei der Vorbereitung jetzt auch gemerkt, denn ich habe auch eine Liste gemacht und ich glaube, die hast du noch nicht gemacht. Ich habe überlegt, was sind die arrogantesten Verkehrsschilder?
Oh, sehr gut, ja.
Ja, ich weiß nicht, ob dir spontan eins einfällt, aber ich habe ein paar dabei.
Fortfahrt gewähren.
Warum?
Finde ich irgendwie, aggressiv. Zu aggressiv dafür, dass es eigentlich nicht so schlimm ist.
Vorfahrt zu gewähren. Ja. Ja, also auf meiner Nummer eins war die Einbahnstraße. Ja. Also wie arrogant, dass man immer meint, man könnte die Richtung vorgeben.
Auch irgendwie über.
Also ist das so.
Ja, und es ist auch wirklich ein unvergleichbarer Weltuntergang, wenn man halt das nicht so wirklich erkennt und dann halt falsch ist. Und du kannst es so schlecht rückgängig machen, das stimmt.
Danke.
Da hast du recht. Und auch, dass es da drin steht, ne?
Genau. Hier, jetzt kommt eins, wo es nicht immer drin steht. Warte. Wie kann ich
das
kommen?
Oh Gott, das ist jetzt so eine Fahrprüfung. Ich muss jetzt irgendwie. Ich
habe
schon ewig keine Fahrschilder mehr gesehen.
Das Stoppschild.
Es ist echt heftig.
Es ist eigentlich noch überheblicher, einfach zu sagen, hier lang und nicht weiter.
Das ist, also, sorry, was nimmt er sich raus?
Ich finde es schön, dass du direkt auch Männlichkeit zuschreibst.
Ja, das ist ein Mann. Also hundertprozentig auch diese Form und dieses Rot und direkt so, du bleibst jetzt mal schön hier stehen. Weißt du, es gibt Menschen, die haben Träume und die lassen sich davon halt vielleicht aufhalten.
Ja, das stimmt. Das war wirklich schlimm. Ah ja. Einfahrt frei halten.
Oh, ja, da darf man nicht parken dann, ne?
Naja, aber man macht's ja trotzdem.
Ist es so? Machst du das? Aha, Eva.
Mitunter. Wer noch nie in einer frei zu haltenden Einfahrt geparkt hat, der wäre für den ersten.
Es gibt Reifen. So manche Schilder, bei denen ich so unnötig hörig bin. Und also ich fahre wirklich dann nicht viel Auto, aber zu, also ja, sowas wie Einbahnstraße verständlicherweise.
Ja, okay, man will ja auch niemanden überraschen.
Irgendwie auch. Also ich fahre auch mal eher zu langsam als zu schnell, weil einfach ich nicht so gewohnt bin zu fahren. Aber sowas wie was war das letzte jetzt nochmal?
Einfahrt frei halten.
Da denke ich halt, das muss das Schlimmste passieren, wenn ich das jetzt nicht beachte. Da wird jemand reinfahren, das Auto wird kaputt sein, ich werde abgeschleppt und darf nie wieder Auto fahren.
Hast du mal einen Unfall gebaut?
Ja.
Wie schwer so?
Nicht so schwer. Also gerade alles war auch nicht mein Fehler, sag ich.
Ja.
Also es gab ein paar Kratzer im Auto, Lack. Also es war alles gut. Ich stand auf der falschen Straßenseite, bin so rausgefahren, Spielstraße. Dann ist jemand sehr schnell gefahren. Es ist, ich versuche das Thema am Essenstisch zu Hause nicht zu erwähnen, damit es kein Problem gibt. Aber ja.
War es so ein Fall von jetzt schnell wieder ins Auto setzen, damit du nicht Angst vorm Autofahren bekommst?
Ja, eigentlich hätte es so sein müssen, ja. Ich habe keine Angst vor Autofahren, aber ich verstehe auch, warum man so ein bisschen zögert, mir ein Auto zu geben, weil es halt so, ja okay, ich wohne jetzt auch in Köln, ich fahre hier halt gar nicht und müsste es irgendwann wieder lernen, so, wenn ich es machen will, aber das ist ja wie Fahrradfahren, oder?
Na ja, oder wie trinken. Immer wenn du auf dem Land bist, einfach trinken und Auto fahren, nur bitte nicht in der Reihenfolge. Ja. Okay, also jetzt zurück zu den arroganten Listen. Ich freue mich, dass du direkt auch so einen Anschluss an meine Verkehrsschilder gefunden hast.
Ich sehe dich.
Ja, danke. Als du damit 2021 angefangen hast, war das so eine Sache, haben deine Freunde das mitbekommen oder hast du das so ein bisschen vor denen verheimlicht?
Also ich habe es auf jeden Fall erst verheimlicht und hatte auch überlegt, ob ich einfach alle blocke, damit die das nicht sehen. Es ging dann aber recht schnell in die Richtung, also es wurde cool. Also es wurde so dadurch, dass ja wirklich alle Videos gut geklickt wurden und ich da auch irgendwie so ein bisschen hinterstand, weil ich selber auch sehr lustig fand, war das dann nicht mehr so schlimm. Meine Freunde kannten auch von mir, dass ich jetzt schon hin und wieder mal irgendwie Sachen gepostet habe. So, es war jetzt nichts Neues. Hatte ich schon meinen Twitter-Account? Ich glaube schon. Ich hatte so ein Jahr schon auf Twitter gepostet und das war, glaube ich, eher was man nochmal so versteckt hat, wo man so dachte, ah, das wäre jetzt peinlich, wenn das jemand sehen würde. Aber es war dann gar nicht so schlimm und alle fanden es halt mega, mega cool und deswegen hatte ich dann auch so schnell so viel Zuspruch, dass ich dann das Selbstbewusstsein hatte, das jetzt nicht weiterhin zu verstecken.
Aber ist interessant, oder? Dass man selbst vor den Freunden, die einen so am besten kennen oder die man am liebsten mag, das irgendwie. Also das geht, glaube ich, ganz vielen Leuten so, dass sie sagen, nee, jetzt poste ich da was oder ich kreiere, ich schaffe was. Ich weiß selber noch gar nicht, obwohl das war ja dein Herzblut, war ja drin und trotzdem ist es irgendwie cringe oder man traut sich nicht. Das finde ich eigentlich komisch, dass man nicht so.
Wirklich, man hat das Gefühl, man könnte scheitern, auch wenn es natürlich, also alles spricht da irgendwie da gerade gegen, aber das ist ja irgendwie auch ein bisschen süß, weil wie schön ist es, dass man die Meinung von seinen Freunden da immer noch so schätzt im Vergleich zu jetzt irgendwie 70.000 Leuten im Internet.
Das stimmt.
Dass es dir wichtiger ist, dass deine Freunde dich immer noch cool finden. Auch wenn natürlich die das immer tun werden. Ich glaube, das kriegt man aber auch nicht raus, dass man immer daran denken wird, wie gefällt das dem, wie gefällt das dem. Aber ja, es ist der Cringe-Berg. Das ist der klassische.
Ja, der Cringe-Mountain, den man hoch muss.
Und wenn man da erstmal rüber ist, dann wird alles gut.
Oder ist es auch, dass man auf einmal, also war es ein bisschen, ey, ich zeige hier eine neue Seite von mir. Meine Freunde kennen mich seit Jahren als Marilina, die XYZ, aber nicht TikTok.
Ja.
Also hat man Angst, dass die einen dafür verurteilen oder dass sie vielleicht nicht checken? Also eigentlich, ich denke so, als gute Freundin will man ja jemand sein, der das radikalisiert im Gegenüber. Ja. Ne? Also wenn du jetzt meine beste Freundin wärst, dann würde ich sagen, ah cool, das ist was du ausprobieren willst, cool, ich motiviere dich dazu.
Mega aber geil, mach
irgendwie,
weiter.
Genau, und du wirst umgekehrt das bestimmt auch für deine Freundin
machen. Auf jeden Fall.
Aber irgendwie haben wir verinnerlicht, ich bin dann doch erstmal, ich weiß nicht, traue ich mir das jetzt schon, das zu zeigen. Ist irgendwie komisch.
Ja, es ist ein bisschen wie, wenn man so jemandem Gefallen tut. Eigentlich ist es ja auch so, man gibt ja unfassbar gerne jemandem Gefallen, aber man würde ihn ja ungern annehmen. Also
Stimmt.
es ist so,
das ist ein guter Vergleich,
man denkt, glaube ich, so, ja, nee, mach dir keine Umstände, auf gar keinen Fall, aber wie schön fühlt es sich an, jemandem zu helfen. Und ich glaube, auch da ist es so, man hat da einfach eine falsche Wahrnehmung dazu, wie andere eigentlich damit umgehen werden. Man will ja niemandem was Schlechtes. Also ich würde ja auch nicht meiner besten Freundin unterstellen, dass sie das dann komisch findet. Ja. Ich weiß noch, ich habe die Nachricht halt dann irgendwann, als ich so das Gefühl hatte, jetzt ist der Punkt, an dem ich das, glaube ich, 2 Tage gemacht habe und so, und die würden das mitkriegen, dass ich so an irgendwie 4, 5 meiner besten Freunde damals einfach die gleiche Nachricht, ich glaube, ich bin gerade auf TikTok viral gegangen. Oder irgendwie bin ich gerade, ich weiß nicht, was da gerade passiert, aber das ist, und dann musste ich halt so gleichzeitig in Gruppen oder überall erklären, ja, und hier, und dann schicke ich die Videos alle
ja,
rein.
Ja, es sind
so.
Meine Augen.
Genau, und ja, das erste war noch super peinlich, aber hier das letzte und so. Und natürlich, man verkauft sich dann ja auch so ein bisschen, dass das cool ist, weil je nachdem, wie du das natürlich auch nach draußen trägst, wenn du jetzt sagst, scheiße, Leute, ja. Mir ist da was ganz Blödes passiert und jetzt ist das irgendwie viral und ja. Hilfe ist mir super peinlich, ja, lösch halt. Ja. Ich glaube, da werden sich deine Freunde immer anpassen an das, wie du dazu stehst.
Ja, so. Stimmt. Also man muss es dann auch ownen, meinst
genau,
du? Wenn ihr
ja.
was ausprobiert, dann ownt es auch.
Ja.
Würdest du denn heute sagen, also nee, man muss vielleicht vorweg schicken, dein Kanal ist dann unheimlich schnell groß geworden, die arrogantesten ja. Obstsorten haben 2 Millionen
das
Views eingesammelt.
Ja.
Und dann hast du irgendwann auch angefangen, Wochenrückblicke zu machen. Oder ich glaube, erst kam Funk und mit Funk gemeinsam habt ihr erarbeitet, dass du so Wochenrückblicke
ja.
machst. Jede Woche.
Ja.
Heute, also ich weiß nicht, ob du es zusammenfassen kannst, auch schon auf dieses Format und auf alles, was du heute machst. Würdest du sagen, du strebst an, selber ein bestimmtes Gefühl zu haben bei deiner Arbeit oder wenn du auf so ein Video oder auf ein Interview guckst? Oder ist dir wichtiger, was die Zielgruppe für ein Gefühl hat, die Leute, die das sehen?
Also natürlich mit der Zusammenarbeit mit Funk muss man irgendwie beides im Blick haben. So, du hast einen Auftrag und den musst du erfüllen auf eine Art. Ich fahre aber eigentlich ganz gut damit, dass ich immer das mache, was mir sehr gefällt. Also was ich gerne sehen will, und zwar damals mit den Listen. Ich hatte irgendein Video gesehen von jemandem, der eine Liste kommentiert hat und dachte, wieso macht das in Deutschland denn niemand? So, ich will das sehen. Ich will das jetzt irgendwie dazu haben. Ich will das dazu haben und habe es dann halt eben selber gemacht. Genauso wie jetzt irgendwie die Interviewshow oder der Wochenrückblick.
Ja.
Ich dachte eben, Mann, wie geil wäre es, wenn es halt ein junges Format gäbe, das so ist wie der Anfang von einer Late-Night-Show.
Mhm.
So, warum gibt's das nicht? Und ich hatte dann irgendwie mir immer so die Sachen zusammengesucht, die mir gefallen, um das dann mit meinem Ton irgendwie zu versehen und dann auch dahinter zu stehen, dass ich das gerne mache und dass ich das kann und so. Also ist es auf jeden Fall, glaube ich, erst immer der Schritt. Ich möchte das, mir soll es gefallen, ich muss dahinter stehen, sonst wird es ja auch nicht gut. Und dann natürlich auch, ja okay, die Zielgruppe ist natürlich auch wichtig. Und gucke ich mal, was brauchen die denn gerade so? Also ja.
Inzwischen habt ihr das wieder aufgehört. Ich glaube, Ende letzten Jahres hast du aufgehört, diese wöchentlichen Rückblicke für Funk zu machen. Warum?
Ja. Es gab keine irgendwie Verwerfungen. Ja, also es gab keinen Streit darum. Es war, glaube ich, einfach, ich hatte das Gefühl, dass dieses Format, was mir wirklich sehr am Herzen liegt, nicht so richtig das bekommt, was es eigentlich verdient hätte. So. Also es war, glaube ich, einfach eine unterschiedliche Motivation vom Sender und von mir in diesem Format zu sein und dass es dieses Format gibt. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich habe auch zeitlich ist das jetzt nicht mehr so gut zu vereinbaren mit dem, was ich jetzt gerade noch so nebenbei mache, was eben auch natürlich wichtig ist. Ich kann halt nicht jede Woche so gut informiert sein über alles, dass ich da auch hinterstehen kann und ja, dann mache ich es doch lieber einfach auf meinem Kanal. Wenn es jetzt eh nicht so eine Perspektive hat im Sender, dann nehme ich es lieber quasi wieder zurück und mache es halt so weiter, wie ich es kann. Und dann mache ich es halt dann, wann ich es kann und nicht jede Woche so natürlich. Und das merke ich natürlich jetzt auch so, ey, das ist schon ganz schön, wenn es halt nicht der Hauptjob ist, dann ist das mal so nebenbei zu machen auch immer noch ganz schön viel. Ich würde aber jetzt auch sagen, wenn es irgendwann irgendwen gibt, der sagt, hier, wir machen das groß und hier hast du noch ein Team und hier sind noch das und du ne, bist da trotzdem natürlich doch dabei, da würde ich sofort sagen, bin ich wieder dabei. Also so, es ist halt wirklich einfach nur die Umstände und die, ja, dieser große Fokus auf die Interviewshow und dieser kleine Fokus auf den Wochenrückblick, der mich da so ein bisschen ja, gestört hat einfach. Und
also man hätte dich besser unterstützen können.
Man hätte da schon noch mehr machen können, das stimmt. Ich glaube aber, das ist auch nicht, also da wird niemand schuld dran sein oder so. Das ist einfach eine Senderrichtung, die, weiß nicht, vielleicht auch in der Form, wie der Wochenrückblick das halt so angeboten hat, da einfach nicht mehr so den Platz hat. So, und das sehen wir ja auch an vielen anderen Stellen. Das ist jetzt ja nicht nur bei Funk so, das ist ja auch in anderen öffentlich-rechtlichen Anstalten. Deswegen, ja, Schade, aber so ist es halt manchmal.
Jetzt hast du dich ja eigentlich, merke ich gerade, einem anderen Teil von Late Night zugewendet, ja. Nämlich diesen kurzen Interviews. Ne? Genau. Also Late Night, das sind ja immer so essentielle Elemente davon gewesen, die aber in Deutschland, also gerade das Interview, finde ich, das unterhaltsame Kurzinterview, das haben ja viele Late Night Hosts dann irgendwann ausgespart oder immer nur so, ja. Also zumindest nicht so mit so viel Herzblut erfüllt wie den Stand-Up davor. Da hatte ja. Man auch, finde ich, ehrlich gesagt, oft das Gefühl, okay, da wird jetzt noch so jemand weginterviewt, aber ja. Gewissen Herren ist das nicht so wichtig.
Das ist nicht so wichtig, ne.
Ja. Liest oder guckst du denn jetzt immer noch so viel Nachrichten oder bist du gerade in den vergangenen Monaten vielleicht froh, dass du das nicht mehr musst?
Also ich habe ganz doll gemerkt, dass ich so in den Monaten jetzt Anfang des Jahres, wir sind jetzt gerade im März, der Wochenrückblick ist jetzt 3 Monate nicht mehr auf Sendung und ich dachte so, oh mein Gott, ich werde dann einfach nicht mehr online sein müssen. Ich brauche einfach, ich muss nicht mehr diese ganzen Push-Sachen, ich brauche nicht mehr überall rumscrollen. Natürlich werde ich weiterhin darauf so gucken, so wie es, also wie es das eigentlich vorher auch war. Mein Problem, was ich jetzt auch jetzt erst gecheckt habe, dass dieser Wochenrückblick ein krasses Ventil dafür war, damit umzugehen und ich jetzt einfach viel schlechter damit umgehen kann. Also jetzt lese ich trotzdem noch so viel und bin trotzdem irgendwie noch online und verfolge alles und will alles wissen, aber ich habe halt eben nicht mehr diesen, ich muss das machen, weil ich brauche das ja für meine Sendung und gehe dann lustig damit um. Das hat mir das die letzten Monate sehr erschwert, die Nachrichten zu verfolgen, weil ich so nicht mehr, ich konnte das nicht mehr so lustig verpuffen lassen. Und es ist natürlich auch, die letzten Monate sind wahnsinnig viel passiert und sowas. Und ich glaube, es muss auch irgendwo eine Zukunft geben, in der ich nicht den ganzen Tag auf Spiegel Online irgendwie checke, was gerade abgeht. Das wird vielleicht auch passieren. Ist es natürlich auch trotzdem immer noch sehr interessant und ich bleibe da auch bei und ich will auch weiterhin informiert werden. Ja, aber es ist interessant zu sehen, dass der Wochenrückblick halt so auch mir was gegeben hat im Sinne von, du musst natürlich alles gucken, aber du kannst damit dann auch irgendwie besser damit umgehen, weil du eben gleichzeitig auch was nach draußen gibst, wie du eben damit
Und ich glaube auch deshalb war der so erfolgreich, weil er nicht nur für dich das Ventil war, sondern auch für die Leute, die selber vor diesem Berg von Nachrichten standen, die irgendwie mitbekommen hatten. Und dann hat es irgendwie immer gut, dich das nochmal 1-2 Minuten so abfertigen zu lassen. Ne? Und nächste Woche ist auch wieder eine Woche. Ja. Und man wusste so, okay, jetzt hat sie mich entlassen aus der Woche.
Jetzt geht ihr euren eigenen Weg.
Genau, und dazu passt eine Frage. Ich habe hier immer eine Frage dabei von meinem vorherigen Gast.
Oh.
Der letzte Gast war Jonas von Simplicissimus, von dem YouTube-Kanal. Und er fragt, ohne zu wissen, dass du kommen würdest, aber es passt wirklich sehr gut, er fragt,
was führst du dir vor Augen, wenn die Lage der Welt dich herunterzieht?
Das ist eine sehr gute Frage. Danke, Jonas. Mir hilft da tatsächlich, mir zu sagen, diese Dinge passieren nicht. Die werden entschieden. Also es gibt ein System und es gibt Menschen, und die kennen wir alle, die kennen wir aus den Nachrichten, das sind Männer, reiche Männer, die entscheiden alles, was wir jetzt gerade so als furchtbar erachten. Das sind nicht irgendwie so, Epstein passiert nicht so. Das wird einfach jahrelang gedeckt. Der Angriff auf Iran, der passiert nicht. Da hat Trump und Israel, die haben sich dazu entschieden, das zu machen. Und das verlagert die Wut irgendwie nicht so in, also es gibt nicht so diesen Weltschmerz, den ich habe, wo ich mir denke, oh, das ist alles so schlimm, sondern ich bin wütend auf diese Menschen und ich bin wütend auf das System, das das so erlaubt und muss dann für mich selbst irgendwie überlegen, was kann ich dazu beitragen, dass das vielleicht irgendwann nicht mehr so ist. Und ich glaube, da fühlt man sich immer so ein bisschen machtlos und man denkt immer, als Einzelne kannst du da nichts tun, aber wir als so Medienschaffende können schon irgendwie was tun. Wir haben da noch mehr Möglichkeiten. Und wenn es halt einfach nur ist, jemanden da draußen davon zu überzeugen, auf wen man denn sauer sein muss. Und dass es nicht irgendwie die Menschen aus anderen Ländern sind, die hierher kommen und Hilfe suchen, sondern eben andere politische Menschen, die diese Entscheidungen treffen und so. Also es sind, das passiert im Kleinen und das passiert im Großen. Und ich glaube, gerade passiert es sehr dolle im Großen. Deswegen muss man sich das fast dazu zwingen, vor Augen zu führen. Aber es ist nicht so, als wäre die Welt plötzlich schlimm geworden, sondern es sind einfach sehr viele Dinge, die gleichzeitig passieren. Und ja, es hängt alles so ein bisschen zusammen, ohne verschwörungstheoretisch zu werden. Aber es ist so, ja, es ist nicht, es passiert nicht. Also ich weiß nicht, verstehst du das?
Ja, ich verstehe es voll. Ich finde es eine richtig interessante Sichtweise, weil lustigerweise, wir hatten die letzte Folge, bevor dieser YouTube-Kanal gestartet ist, war eine Folge über die Epstein-Files. Tipp, wer die noch nicht gehört hat. Auf allen Podcast-Plattformen. Und da bin ich wirklich rausgegangen, ehrlich gesagt, mit dem Gefühl von, ja toll, also wir können da ja, also da, das ist über so lange Zeit ja. ist so viel Scheiße passiert. Menschen, wie du gesagt hast, haben das gedeckt. Es sind Menschen, die denken für sie oder die handeln, als würden für sie keine Regeln mehr gelten. Und dann war da auch ein Justizapparat, der dem auch nicht wirklich Einhalt geboten hat. Ja. Wo man ja wirklich dann so verzweifelt bis resigniert davor sitzt. Und deswegen finde ich es gerade total gut zu hören, diese Ansicht von, nee, es passiert aber ja nicht. Ja. Das sind trotzdem Sachen, auf die man, und Wut ist in der Hinsicht ja gut, weil die immer was verändern will oder ja. weil das ein Ungerechtigkeitsgefühl ausdrückt, ja. das wir aber irgendwie als Gesellschaft kanalisieren müssen. Und ich glaube, da ja. geht es halt ganz vielen Leuten so. Und gerade wenn ich mir jetzt vorstelle, die Leute, die uns hören oder zuschauen, ja. man scrollt so abends am Handy rum und denkt so, fuck, ja. wie kann ich jetzt diese Wut kanalisieren, dass sie auch wirklich was bringt?
Ja, ne? ja. ja das ist eine, glaube ich, eine Frage, die sich viele Menschen schon gestellt haben in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden mhm. so. Und es kommt, glaube ich, eher zu einem Ergebnis, wenn die Menschen, wenn die Bevölkerung, wenn die Leute wütend sind, als wenn sie halt einfach sagen, traurig, dass das alles gerade so ist. So, ja, ja. so, ach Mann, schon wieder sowas. Naja, geht's weiter so. Also ja, es ist schon alles ganz schlimm und ich glaube auch für Leute, die das nicht komplett verfolgen und es ist nicht irgendwie der Job, das zu verfolgen, mhm. wie es jetzt bei uns ist oder bei anderen aus den Medien, ist das nochmal, ja, kommt so vieles auf einmal und man denkt einfach nur, was geht hier gerade so ab, aber mhm. Wut ist da, glaube ich, kein schlechter Ratgeber.
Was hat dich politisiert?
Ich glaube, es war... weil es schon so lange her ist. Es war, meine ich, 2018 diese Demos von in Chemnitz. Mhm. Und ich weiß gerade nicht mal mehr so richtig, warum.
2018 kam es am Rande eines Stadtfests in Chemnitz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern, bei der ein 35-jähriger Deutsch-Kubaner erstochen wurde. Die Täter waren Geflüchtete. Daraufhin gab es tagelange Proteste und gewaltsame Ausschreitungen von Neonazis in Chemnitz. Rechtsextreme sollen dabei gezielt Menschen mit Migrationshintergrund und auch ein jüdisches Restaurant angegriffen haben. Diese Geschehnisse bewegten ganz Deutschland und auch internationale Medien berichteten. Die Vorsitzenden von drei AfD-Landesverbänden organisierten damals gemeinsam mit Pegida einen sogenannten Schweigemarsch, um der, Zitat, Opfer der illegalen Migrationspolitik zu gedenken. Diese Veranstaltung wird heute als offener Schulterschluss der AfD mit Rechtsextremen gesehen. In derselben Zeit fanden auch mehrere prodemokratische Kundgebungen statt. Zum Beispiel ein von der Band Kraftklub organisiertes Konzert gegen Rechts in der Chemnitzer Innenstadt. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Damals traten zum Beispiel Casper, Nura und die Toten Hosen auf unter dem Motto Wir sind mehr vor rund 65.000 Menschen.
Also es war ja. so diese, es waren diese Demos, es waren diese, dieser Anblick von wirklich, kann man glaube ich so sagen, Nazis so mhm. und richtig rechtsextrem und Parolen und allem drum und dran. Und das hat mich auch wütend gemacht. Also es war so, ich glaube, es ist immer die Wut, die dann irgendwie dann was auslöst bei mir. Das war es, glaube ich, was mich so politisiert hat. Und ich habe dann im Zuge dessen, ich glaube, es kam auch vieles zusammen. Ich habe dann angefangen, so das Neo-Magazin zu gucken mhm. und so leicht bis politisiertere Formate und nicht mehr irgendwie YouTube oder sowas. Mhm. Also gibt es natürlich jetzt mittlerweile auch viel, aber halt so, dass ich dann auch wissen wollte, was geht eigentlich gerade so ab, damit ich dann verstehen kann, worüber werden die Witze gemacht, aber auch, warum wird hier gerade demonstriert, auf welcher Seite stehe ich da und was sind die Argumente dafür, dagegen und so. Also das war dann irgendwie schon so ein Anliegen zu checken, was jetzt gerade so abgeht.
Und jetzt interviewst du zum Teil selber Politiker oder hattest zumindest eine, war schon in ja. deiner Show zu Gast, Heidi Reicheneck von der Linken. Und sie ist die einzige Gästin bisher, die du gesiezt hast.
Ja.
Hat das einen Unterschied wirklich gemacht, würdest du sagen?
Also es war mir irgendwie wichtig, sie zu siezen, weil ich noch nicht so den Einblick habe in die kommenden Gäste. Also mhm. es gibt natürlich immer wieder Anfragen an irgendwie einen Herrn Markus Söder oder natürlich auch Friedrich Merz, wenn er Zeit hat. Aber ich würde den einladen und er hat bislang auch häufig Nein gesagt, sag ich mal, der hat da keinen Bock drauf. Mhm. Und ich würde halt Söder ungern siezen wollen, duzen wollen. Ja. Und ich kann natürlich nicht Heidi Reicheneck duzen und dann Söder siezen. Deswegen war mir dann ganz klar, okay, Influencer, Creator, YouTuber, die sind alle auf meiner Ebene. Das sind Menschen, mit denen kann ich mich mhm. identifizieren, mit Politikern kann ich das nicht. Zumindest sollte ich das nicht in meiner Rolle da gerade. Und deswegen war das sie mir da irgendwie wichtig. Und das hat tatsächlich auch ein bisschen Unterschied gemacht. War für mich auch schwierig, weil ich halt alle duze, das dann so zu unterscheiden. Aber ja, sie ist natürlich trotzdem, auch wenn sie halt unsere Heidi ist, ist sie halt eine Politikerin. So. Ja. Und also sie ist natürlich auf TikTok viel zu sehen und dadurch halt deutlich nahbarer. So. Aber die Distanz wird dann schon nochmal ein bisschen höher. Und man weiß dann, ah, okay, das ist ja gerade auch für das Publikum draußen Das ist jetzt nicht so wie die anderen Folgen.
Ja, ich habe da im Vorfeld drüber nachgedacht und würde da gar nicht zwischen Söder und Reichenick unterscheiden. Aber diese Frage, wie PolitikerInnen wissen das ja auch für sich zu nutzen, ja, dass sie dann in so einem Format sind, genau, wo sie einfach der Unterhaltung dienen.
Ja.
Und wo sie jetzt nicht darlegen müssen, warum sie so kapitalismuskritisch, ja, sind oder warum sie jetzt, Söder-Beispiel, der ist jetzt, glaube ich, nicht so kapitalismuskritisch, aber der will vielleicht irgendwo Gelder fürs Soziale abschaffen, ja, oder so. Und sie haben jetzt da nicht 5 Minuten, die du noch dreimal nachhakst oder sie ihnen, ja, sagst, jetzt erklären sie das doch mal.
Genau.
Ne? Also wie beschäftigt dich das? Inwiefern, also wer davon mehr profitiert?
Also das
diese Bühne bietet,
muss man natürlich total einarbeiten quasi in die Entscheidung, willst du jetzt einen Politiker da haben oder nicht? Wem nützt das was und was nützt ihnen das? Und es gibt ja vor den Bundestagswahlen immer mal wieder so Wellen von irgendwie Olaf Scholz bei Hand of Blood oder irgendwie
Alice Weidel im Fragenhagel.
Genau, plötzlich sind halt alle Politiker in jedem ja, noch so popkulturellen, lustigen, lockeren Format. Und da bin ich auch gegen so, wenn es natürlich bei mir in der Sendung außerhalb vom Wahlkampf und so passiert, könnte ich mir vorstellen, dass das auch eine Perspektive eröffnet für junge Zuschauer, auch tatsächlich mit kritischen Fragen, also wenn die mit kritischen Fragen konfrontiert werden, sich da ein Bild von zu machen, weil ich glaube auch im Humor oder in der Satire steckt ja der Angriff so drin und was könnte es denn Schöneres geben, als für jemanden, der irgendwie oder 4 Jahre lang Wochenrückblick gemacht hat, die Kritik direkt in die Fresse quasi zu sagen und zu gucken, wie halt auch Markus Söder damit reagiert. Ich will natürlich ihm keine Bühne bieten. Ich glaube, er hat genug Bühne. Das muss man aber auch natürlich sehen. Der ist ja jetzt nicht so, als müsste er darum betteln, irgendwie gesehen zu werden. Der wird immer gesehen und das macht jetzt keinen großen Unterschied, glaube ich, ob er noch bei mir ist oder nicht. Aber es macht einen Unterschied, ob halt jemand ihn mal beleidigt so.
Ich habe auch, also im drüber nachdenken, weil ich denke auch so, natürlich soll man Politiker auch menschlich zeigen.
Ja,
ne?
Genau.
Vielleicht bin ich auch zu sehr Journalistin, dass ich denke, ah ja, aber man muss trotzdem immer sagen, für welche Positionen stehen die und was sind andere Perspektiven auf genau diese Position. Ja. Und ich bin dann unterm Strich bei der Frage gelandet, erreichen dann heute diese Themen mehr junge Leute? Also ich war wirklich so, okay, wir haben früher Politiker,
ja,
jüngere Wählergruppen angesprochen. Also erreichen sie jetzt mehr, weil es diese Formate gibt? Oder haben sie das früher auf andere Weisen geschafft? Oder waren junge Leute dann halt auch am Marktplatzstand viel, ja, präsenter oder so?
Gute Frage. Vielleicht haben einfach junge Leute damals auch Fernsehen geguckt und damit waren, es gab eben nicht so diese Abzweigungen von hier finden sich nur junge Leute, wie jetzt irgendwie Twitch
so fragmentiert,
oder so, genau,
ne? Ja.
Sondern einfach alle haben vielleicht auch mit ihren Eltern oder dann irgendwann alleine, hatten ja nur den Fernseher.
Mhm.
Und dann kommt halt die Talkshow so und vielleicht hat man dadurch dann noch einen näheren Bezug. Oder es ist halt so, die mussten das damals gar nicht so doll machen, weil entweder CDU oder SPD gewählt wurde, je nachdem,
ja,
in welchem Elternhaus du,
ja,
aufgewachsen,
ja,
bist. Und dann ist halt so, okay, wenn dein Vater halt ein Grüner war, dann willst du auch grün.
Ja.
Das könnte ich mir auch vorstellen.
Und das ist ja bis heute so, dass das junge, also Erstwählende zum Beispiel als Wählergruppe im Vergleich zu den Boomern,
ja,
kaum Relevanz haben.
Ja.
Einfach in der reinen Menge.
Ganz ehrlich, ich würde mich da, aber es wäre mir auch so scheißegal, als Politiker, wenn deine Zielgruppe plus 60 ist, also dass sie überhaupt sich in junge Formate setzen, ist eigentlich schon krass, weil das ist ja, man macht ja wirklich kaum Unterschied. Natürlich sieht man die Richtungen und so, aber ja, es macht schon Sinn, dass die das nur kurz vor der Wahl machen und nicht sonst, weil eigentlich können ihnen die jungen Leute fast egal sein bei den Verhältnissen, oder? Also wenn ich mich nicht irre.
Außer es gibt dann eine Partei, die sich sagt, diesen jungen Leuten, den rennen wir doch jetzt nach,
ja,
und die holen wir so richtig ab. Du hast mal gefordert, dass die demokratischen Parteien stärker zum Beispiel, ja, auf TikTok vertreten
das
sein sollten.
Das nehme ich jetzt zurück.
Ja. Warum?
Es hat überhand genommen. Das ist eine schlecht gealterte Forderung. Nee, du kannst noch zu Ende reden.
Also ja, du hast gefordert, ja, die demokratischen Parteien sollen da präsenter sein, um diese Plattform und die dort vorhandenen,
ja,
User und Zielgruppen nicht der AfD zu überlassen.
Ja. Es war auch zu dem Zeitpunkt noch wirklich nur AfD und wirklich ganz, ganz, ganz teilweise andere Parteien. Ich glaube, die Linke war damals schon recht aktiv, hatte aber nicht im Ansatz so gute Zahlen wie jetzt die AfD. Und es hat ja schon irgendwie ist ein komisches Gefühl, wenn damals war es Erik Ahrens, da war der noch in der AfD. Ich meine so Social Media Berater, der ist jetzt ja woanders, aber der meinte eben, ja, das ist ein Sprachrohr zu den jungen Leuten und wir können direkt in ihre Gehirne reinsprechen, nach dem Motto. Und das ist ja schon komisch. Also das, ja, da fragt man sich ja, ob das dann so richtig ist, wenn das nur diese eine Partei ist, die sich da eben präsentiert, während doch eigentlich in den anderen Netzwerken das schon ausgewogener ist. Jetzt denke ich mir, ich hätte meine Forderung ein bisschen präzisieren können, weil es gibt natürlich jetzt unfassbar viel Content von allen Parteien und das ist auch gut, aber es ist halt auch leider viel Peinliches mit dabei. Mhm. Und ich denke, dass es Parteien gibt, die das besser machen und die das schlechter machen. Man kann, finde ich, auch in Teilen populistisch agieren im Sinne von schnelle Antworten geben, schnelle Fragen aufwerfen, deiner Partei zugehörigen Themen natürlich. Das funktioniert, glaube ich, am besten dort. Checken, glaube ich, viele Parteien nicht und die machen dann halt irgendwelche Trends und denken sich, ja, junge Leute, die sind doch so dumm.
Die brauchen gar keine Inhalte.
Ja. So, macht doch einfach, stellt eine Frage auf, eine These, was auch immer, sagt, was ihr macht und macht dazu halt 100 Videos. Also sagt halt, was ihr erreichen wollt und versucht damit irgendwie die jungen Leute inhaltlich davon zu überzeugen und macht halt jetzt nicht irgendwie Wadefood, wo Wadefool im irgendwie Flugzeug ja, essen aus dem testet.
Ja. Oder gerne auch mit Söder zusammen ja, bei der Sicherheitskonferenz, genau. Habe ich gesehen. Ja, da würde man sich dann wünschen, dass irgendwer einmal fragt, kann ich das so posten?
Ja.
Wie oft fragst du das noch, Leute? Hier, guck mal, diesen Tweet oder dieses Video,
kann ich das
so posten?
Das mache ich viel. Also im engsten Umfeld kommt auf das Thema an. Da habe ich, glaube ich, so drei Leute, eine sehr journalistische Stimme, eine Freundin von mir, eine Person mit Migrationshintergrund, was auch bei Witzen teilweise öfter notwendig ist natürlich, als man sich das manchmal denkt. Jemand, der sich mit Comedy-Schreiben sehr gut auskennt. Mhm. Und wenn es so brenzliche Witze sind oder wenn es so irgendwie an irgendeiner Ecke was wo ich das Gefühl habe, irgendwie hat den noch niemand gemacht, deswegen ist es vielleicht nicht richtig, den zu machen. Da gehe ich dann nochmal in die Abnahme.
Beiratssitzung. Genau. Das klingt wie, als hättest du dir so einen Beirat oder so eine Jury gebaut.
Wirklich ist es so ein bisschen so. Und das tut dann auch manchmal ganz gut, auch wenn es dann einfach nur ist, ja, na klar kannst du das machen, ist doch super. Und dann manchmal widersetze ich mich dem auch und dann habe ich ein paar Probleme, aber manchmal ist es auch...
Hast du schon mal was wieder gelöscht oder machst du das dann nicht?
Doch, ich lösche schon. Also ich bin ja noch gerade aktuell nicht so dolle, aber so damals auf Threads, jetzt mittlerweile tatsächlich wieder auf Twitter aktiv.
Das habe ich gesehen, Marlina.
Ja, es tut mir leid.
Aber ich habe das Gefühl, auf Twitter bist du nochmal eine andere Person.
Ich weiß auch nicht.
So eine Radikalinski auf Twitter.
Ich weiß auch nicht, das weckt in mir ganz doll so die Gefühle von damals Twitter, also halt so zwischen 19, 20, so als es so voll das große Ding war noch und ich das auch total cool fand. Und ich dachte damals immer schon so, boah, ich hätte jetzt so gerne irgendwie eine Öffentlichkeit, um Sachen zu posten, die Anklang finden und dann auch teilweise so ein bisschen Ragebaity sind natürlich. Mhm. Und das ist tatsächlich, also ich ragebaite da, weil ich natürlich weiß, wer sich auf Twitter befindet. Ja. Und die aufzuregen macht wirklich so großen Spaß. Also so natürlich auch die letzte Bastion an normalen Menschen auf Twitter zu verteidigen. Ich weiß, dass es Kritik also bei manchen Leuten halt einfach, dass die das kritisieren und lieber auf Blue Sky sind, aber ich finde das nicht so sinnvoll, mit einer Plattform nur mit den Leuten zusammen, also eine Plattform zu teilen mit Menschen, die genau die gleiche Richtung verfolgen wie du selbst und dort halt irgendwie Debatten anzustoßen, weil das wird, glaube ich, nicht so gut funktionieren. Ich glaube, es funktioniert nicht so
aber
gut.
Aber ist es, also stößt du eine Debatte an, wenn du twitterst? Oh wenn du twitterst, ich foltere meinen Mann jetzt so lange mit einem elektrischen Viehtreiber, bis er das Wort Jester-Maxing wieder vergisst.
Ich finde, das ist etwas, das kann man diskutieren. Also
naja, also ich verstehe ehrlich gesagt nicht so richtig das Argument. Also du hast ja irgendwie 6.000 Follower, woanders erreichst du
ja,
100.000.
Deutlich mehr, ja.
Und ich habe mir das, also es gibt ein paar solcher Tweets, Leute, die du formuliert hast und die dann aber auch einfach nur so ätzende Trolle anziehen. Ja. Also was ist in dir los, dass du so zum Teil ja wirklich so Gewaltfantasien twitterst und die dann ja zurück anziehst? Ja. Also da kommt irgendwie sexualisierte Scheiße zurück.
Da muss ich auch, die blocke ich auch teilweise weg natürlich. Ja. Es gibt natürlich noch eine kleine Bubble auf Twitter, die auch früher auf Twitter war und mit denen man halt immer noch so sich verbindet so und da weiter postet. Ich glaube, was mir daran so gefällt, ist, dass ich halt wirklich einfach so ein bisschen mein Müll abladen kann. Also einfach dumpfe Witze machen kann und gucken kann natürlich, wie das funktioniert. Und ich habe, da habe ich wirklich eine andere Person. Also ja, das ist halt wirklich so.
Also die Marilina, die vor mir sitzt, würde zum Beispiel nicht sagen, Männer, die sich ihre Finger beim Böllern wegsprengen, können wenigstens keine Tweets mehr schreiben.
Genialer Tweet, kann man nichts gegen sagen. Das ist, muss man aber sagen, ist eine Referenz zu Jette Nietzhardt, die ja gesagt hat, Männer, die sich ihre Finger beim Böllern wegsprengen, können keine Frauen mehr schlagen. Mhm. Und der hat ja, also jahrelang oder mindestens ein Jahr zu Kontroversen bei den Grünen gesorgt, aber eben auch auf Twitter nach wie vor. Und sie hatte dann wieder so einen und dann habe ich eben den geschrieben, um eben natürlich auch dort direkt die Probleme anzusprechen, Männer, die Tweets schreiben.
Aber das heißt, also es gibt Sachen, die du nicht postest, es gibt aber offensichtlich auch Sachen, die du postest. Hast du, so wie so eine Jette Nietzhardt, die das Jahre verfolgt oder wieder einholt, hast du die Sorge, dass dir irgendwann nochmal irgendwas um die Ohren gehauen wird oder so?
Ich glaube, diese Sorge kann man immer haben. Das könnte auch mit Sachen aus dem Wochenrückblick passieren oder eben noch vor der Funkzeit oder so. Ich gehe davon aus, dass es kein sehr entspanntes Leben ist als Comedian oder was auch immer, sich davor zu fürchten. Wir sehen natürlich, dass es immer zu Konsequenzen auch bei Tweets zu Konsequenzen kommt und man da manchmal sehr lange noch dran zu knabbern hat. Aber ach, ich meine, ich bin ja wirklich einfach, ich bin eine Satirefigur. Ich bin natürlich so, wie ich hier sitze, jetzt nicht so, wie ich auf Twitter bin und auch nicht, wie ich in der Sendung bin oder eben in anderen Formaten. Aber das ist doch eigentlich gerade der Reiz, da so verschiedene kleine Nuancen auszutesten. Und ich glaube, bei Twitter ist es bei mir tatsächlich so eine Sache, ich liebe einfach Witze zu schreiben. Und natürlich kann ich das in meinen Formaten auch ausleben, aber ich kann es da halt ohne große Konsequenzen machen und auch einfach rausschießen. Und dann baue ich mir da halt irgendwie eine neue Person und die kann sich dann auch wieder ändern. Und da halt irgendwie eine der wenigen lustigen Frauen zu sein noch, die da halt irgendwie aktiv sind, ist halt irgendwie auch, macht Spaß, sage ich einfach mal. Also es ist wirklich einfach nur so eine Spaß- und Rage-Bait-Situation.
Meine Spaßsituation ist, in diesem Podcast immer Entweder-Oder-Fragen an irgendeiner Stelle zu stellen. Du hast einen Joker, das ist vorweg, aber sonst musst du dich entscheiden. Einmal, vielleicht nach allem, was wir jetzt besprochen haben, die Bilanz. Funktionieren deine Videos besser mit deinem Gesicht oder ohne dein Gesicht?
Das ist die Frage, wie man Funktionieren definiert. Also für mich mit Gesicht, einfach weil ich nochmal neue Möglichkeiten habe, natürlich etwas zu lernen, was Moderation angeht oder Schauspiel, aber auch eine Identifikationsfigur bin, mehr als vorher noch. Ich bin jetzt eine Frau, also so, ich bin eine junge Frau, die in den Medien irgendwie was macht vor der Kamera und nicht mehr einfach so eine nicht greifbare Alien-Figur, so, deswegen bin ich da ganz froh, diesen Schritt gegangen zu haben, weil das natürlich auch ein Punkt war, der in meinem Kopf schon lange köchelte, aber die Angst davor, etwas zu verändern, wie halt auch, wenn man erstmals Videos postet, dann doch größer war und ich bin ganz froh, dass das nicht schlimm war für niemanden und die Leute nur kurz gemeckert haben und dann wieder okay waren damit.
Sie waren überrascht, dass du älter als 12 bist. also ich logge das ein, als es funktioniert gut mit deinem Gesicht. Im Urlaub eher rumliegen und entspannen oder viel unterwegs sein und so Sightseeing machen?
Ja, das kann ich nicht richtig beantworten, weil beides irgendwie zählt. Also so morgens wandern und nachmittags am Strand liegen ist eigentlich so mein Go-To aktuell. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre, glaube ich, aktiv sein tatsächlich.
Also dann lieber einen Urlaub die ganze Zeit aktiv, als die ganze Zeit rumhängen.
Städtetrip oder irgendwie, sowas. Das ist mit viel Bewegung, gefällt mir auch ganz gut. Ich könnte jetzt, glaube ich, nicht eine Woche lang nur rumliegen.
Lieber selbst erzählen oder anderen zuhören?
Ich glaube, zuhören. Aber ich erzähle auch selbst gerne. Selbst erzählen. Ja. Ich will den Joker nicht nutzen.
Ist Einkaufen eher Stress oder Spaß für dich?
Oh, Spaß, großer Spaß. Ich liebe Einkaufen. Es ist ganz toll. Ich liebe Supermärkte, ich liebe Produkte, Lebensmittel, ganz toll.
Bist du jemand, die immer die gleichen 20 Sachen kauft? Oder?
Ja,
okay.
Seit Jahren.
Also du schlenderst dann nicht wie so ein Sightseeing durch Süßigkeitenregal und denkst, heute mal.
Nee, wenn ich alleine leben würde und alleine für mich kochen würde oder nicht kochen, sondern zubereiten
kochen
würde.
Kochen machst du ja nicht,
genau,
schon gelernt.
Ich würde einfach, ich würde jahrelang dasselbe essen, habe ich auch, also in der Zeit.
Was waren so deine Top 3?
Also so Gemüsepfanne zum Beispiel habe ich bestimmt 3 Jahre lang gegessen, immer mittags, nee, abends immer. Halt mit unterschiedlichem Gemüse, muss man sagen, aber war für mich machbar. Omelette gab es auch, glaube ich, bestimmt 2 Jahre am Stück. Ich bin da sehr, ich hab da so einen Hyperfokus dann. Wenn irgendwas mir schmeckt und ich das dann esse, dann gibt's das. Und halt so, ich liebe so Abendbrot und so, was man jetzt als Girl-Dinner teilweise bezeichnet hat.
Fernsehteller.
So, genau, Snackteller. Ja. Das würde es auch jeden Tag geben.
Hast du so ein Special-Item auf diesem Teller, wo du sagst, ja okay, alle machen das Käsebrot, aber ich habe auch noch...
Die gefüllte Kirschpaprika, heißt die Kirschpaprika?
Ja, diese mit so einem Frischkäse.
Es gibt die jetzt mit im Veganen in einem roten Supermarkt und die sind hammergeil.
Okay. Lieber gut zu vögeln oder schlecht zu vögeln?
Ich hab mit den Vögeln Frieden geschlossen.
Hast du wirklich?
Ich habe Frieden geschlossen, ja.
Was braucht es dafür?
Ich hatte eine Freundin, die bei sich zu Hause oder ihre Eltern, ihre Mutter Vögel hält. Und da hatte ich mal so einen Vogel dann auf dem Ding sitzen. Angeguckt, dachte, wow, was für ein magisches Wesen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich vielleicht einfach neidisch war, weil die fliegen können.
Ach so, also ja, man muss dazu sagen, du hast wirklich in sehr vielen Videos Vögel gedisst.
Ja, genau.
Und warst da hart.
Ich hatte da einen Beef mit, so eine one-sided Beef. Manchmal erfinde ich dann auch einfach Beefs.
Das, ja, vor allem Vögel, denen ist das wirklich egal. Also ja. Die arrogantesten Beef-Vermeider. Ja. E-Zigaretten dafür oder dagegen?
Ich habe jetzt, ich habe gerade aufgehört zu rauchen. Das wollte ich jetzt einfach hier sagen, damit man mich immer daran erinnern kann und sagen kann, du hast aber bei Deutschland 3000 gesagt, du hast aufgehört.
Ja.
Ja, ich werde das bestimmt
an deine Kollegen.
Ich werde das lange durchziehen. E-Zigaretten, meinst du so Vapes?
Oder? Ich meine so das, was so für mich als Asthmatikerin, die nie geraucht hat, aussieht wie so, wenn man an so einem Stift zieht.
Ach so, da, die bunten auch?
Ja.
Ja. Mein Herz sagt dafür, aber mein Kopf sagt dagegen.
Ist das dann jetzt dein Joker? Ja. Ziehst du den bei den E-Zigaretten?
Na, also es gab einen Sommer, in dem habe ich die sehr, sehr viel konsumiert. Und es war auch eine lustige Zeit, kann man jetzt nichts gegen sagen. Aber ich habe danach auch gedacht, so 10 Euro für so ein Ding, dann schmeißt du das weg. Das ist ja also umwelttechnisch, gesundheitlich, es ist in jeder denkbaren Hinsicht ist das Dümmste auf der Welt. Mhm. Aber der Mensch ist ja auch manchmal auch dumme Sachen machen.
Was macht mehr Spaß, blonde oder braune Haare?
Oh, blond, unbedingt blond. Also, ja.
Dein Neujahrsvorsatz ist, die blondeste Version deiner selbst zu werden. Wo stehen wir da so?
Ja, guck mal, das ist von Twitter. Das hättest du sonst immer.
Nee, das ist. Nee.
Ach, ja. Ja, okay, gut.
Du, ich gehe viele Wege für die Recherche. Das habe ich woanders gefunden.
Okay, na gut.
Reingesneakt.
Ich habe ein großes Problem. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, aber ich habe meine Friseurin in Salzgitter, hatte ich noch jahrelang, bis vor kurzem, die mir für sehr wenig Geld die Haare sehr blond gemacht hat. Und was einfach ist, weil man auf dem Dorf weniger bezahlt. So, oder auf einer Kleinstadt in Köln bezahlst du halt sehr schnell sehr viel Geld. Und jetzt kann die das leider nicht mehr machen. Und deswegen musste ich mir jetzt in Köln jemanden suchen und hatte eigentlich das Ziel, die blondeste Version meiner selbst zu werden. Und dann hat sie aber gesagt, das mache ich dir nicht. Weil das macht deine Haare kaputt.
Okay, das ist echt ein Thema. So, wie weit dürfen Friseure und Friseurinnen eingreifen?
Und ich finde eigentlich nicht.
Eigentlich haben wir einen Auftrag sozusagen.
Genau, ich weiß, dass meine Haare kaputt sind. Das ist jetzt nichts Neues für mich. Also ist mir schon klar, das wird nicht gut sein. Aber ich möchte es doch so gerne.
Und nach dem dummen E-Zigaretten-Sommer soll der dumme Blondierungssommer
kommen. Guck mal, das macht wenigstens jetzt nicht meine Lunge kaputt. Ja. So. Das sind doch nur Haare, die wachsen doch nur.
Quasi tot, das kann man abschneiden.
Ich werde dann nochmal gucken, ob ich einen Weg...
Okay, aber das ist ja krass. Hast du es mit Argumenten versucht?
Du hättest
das Geld schon hinlegen können.
Sie meinte halt so, natürlich, das wird natürlich, also wir wollen nicht ganz so blond, aber es wird ein natürliches Ergebnis. Und dann dachte ich mir schon, ah, okay, in diese Richtung geht das. Aber es ist natürlich genauso wie immer beim Friseur. Sagst du ja nicht, ah nee, das ist jetzt nicht das, was ich will.
Ja.
Sondern du gibst dann halt 350 Euro für Strähnen, die man halt kaum sieht. Ich habe da jetzt keinen Beef oder so, ich verstehe das und ich sehe das auch als etwas sehr Menschliches zu sagen, ich mache dir das nicht, weil das wird dich in irgendeiner Form...
Aber sie wird dich auch nicht wiedersehen.
Nein.
Das merke ich, ja.
Nee, ich werde einfach mir irgendein anderes Dorf suchen, wo ich dann zufrieden gehe. Und dann werde ich mir meine Haare so durchblondieren lassen. Also.
Und was versprichst du dir davon? Also hast du dich, verhältst du dich anders, seit du nicht mehr brünette Haare hast?
Nee.
Ich, es klang also, so es entschieden, hat, es hat da, keinen, wo ich es keinen gelesen habe. Deswegen frage ich so plump nach.
Das ist ein ganz, ganz plakativer, ich bin lieber blond und gerne sehr blond, aber ich weiß, dass das irgendwann ein Ende finden wird, weil sonst fallen sie mir wirklich ab. Und dunkel war tatsächlich ein sowas wie so eine Quarterlife-Crisis, wo ich dachte, das geht jetzt nicht mehr, ich muss jetzt irgendwas verändern und jetzt wird das irgendwie auf dunkel gefärbt. Ja. Und ich fand das auch okay, aber es war dann auch ganz, ganz gut, das dann wieder zu ändern. Ja.
Mit wem würdest du lieber für einen Tag tauschen, Taylor Swift oder Charlie XCX?
Wow, also ich hätte sehr großes Interesse an dem Leben von Taylor Swift. Das würde mich, als Milliardärin, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das sein muss. Deswegen würde es mich schon interessieren. Aber Charlie XCX klingt irgendwie nach mehr Spaß.
Charlie XCX kriegt halt zum Geburtstag so einen Zigarettenstrauß. Da sind wir wieder. Obwohl, was würdest du mit dem Zigarettenstrauß das,
ich müsste dann nochmal irgendwie so... Ich müsste dann alle Prinzipien über Bord werfen und dann nehme ich Charlie XCX und dann würde ich das mal einen Tag machen und danach ging es mir auch so schlecht, ich vertrage das auch alles nicht mehr. Ich weiß nicht, wie sie das macht mit 30, aber ich glaube, ich würde Charlie XCX nehmen und dann aber nicht rauchen und auch nicht koksen.
Es ist dann überhaupt der Alter?
Dann kannst du
auch direkt Taylor Swift machen.
Okay, dann nehme ich die.
Also das Gute ist, du könntest da auch den Joker ziehen. Ja. Weil das ist die letzte Entweder-Oder-Frage.
Achso, okay, dann nehme ich
den
Joker.
Du könntest ja auch den Alltag von einer von den beiden nehmen an einem Tag, an dem sie ein Date mit der anderen hat.
Sowas.
Die sind doch irgendwie sowas wie befreundet. Weiß man nicht.
Also es gab diesen einen Song gegen Taylor.
Ja.
Sehr metaphorisch gegen Taylor.
Sympathy is a Knife.
Genau.
Auf dem Bread-Album.
Auf dem Bread-Album. Und dann gab es den sehr expliziten Song gegen Charlie XCX.
Ah, stimmt.
Diese Themen angesprochen hat, wie irgendwie Kokain und so. Also man wusste schon sehr, um wen es geht. Ich glaube, die sind nicht so gut aufeinander zu sprechen. Schade.
Du hast einen Brad Summer gehabt, insofern, als dass du dieses Album rauf und runter gehört hast. Bist du dann auch jemand, die so richtig tief in die Lyrics eintaucht? Weil ich bin tatsächlich bei der Vorbereitung nochmal an Sympathy is a Knife hängen geblieben. Ja. Einfach, weil ich erst gelesen habe, Sympathisch is a Knife. Also so sehr war ich im Vorbereitungstunnel. Ja. Um dann festzustellen, dass es ja ein wirklich erstaunlich ehrlicher Song darüber ist, wie es als Frau ist, neidisch auf andere Frauen zu sein. Wie hast du das gelesen, diese Zeile Sympathy is a Knife?
Ich fand das auch irgendwie so, ich habe das so gefühlt, diesen Song. Also das war so, vor allem auch in der Medienbranche, ich glaube aber das geht allen Frauen so, dieses Stechen, wenn man jemanden sieht oder eine Frau sieht, die man selbst gern wäre, aus unterschiedlichen Gründen. Und ich glaube, wir suchen uns da, und auch, dass das Social Media nicht unbedingt hilft, aber man sucht sich ja immer irgendwen, der irgendwas besser kann. Mhm. Und ich muss mich da auch immer total zurückhalten, auf jemanden nicht irgendwie sauer zu sein, den ich eigentlich oder die ich eigentlich sehr mag, weil die gerade ultra erfolgreich ist in irgendwas, was ich nicht habe oder so, weil es der kompletter Quatsch ist. Also so, niemand nimmt dir irgendwas weg. Und ich glaube, dass das so intrinsisch in vor allem Frauen drin ist, sich zu vergleichen und davon auszugehen, es kann immer nur eine geben. Es gibt nur eine Moderatorin, es gibt nur eine lustige Frau oder was auch immer. Also Caroline Kebekus hat da ja auch drüber geschrieben.
Hat sich hier auch im Podcast schon drüber gesprochen, ja.
So, das hat mich auch damals total bewegt irgendwie, weil ich bin mir 100% sicher, dass diese Frau, bei der ich das gerade fühle, die ich sehe und denke, ich wäre gerne wie sie, auch nicht glücklich ist gerade. Mhm. Die wird irgendwen anders sehen, irgendeine andere Frau. Weil das so gesellschaftlich verankert ist einfach und das auch, glaube ich, ganz schwer ist rauszubekommen. Das dauert wahrscheinlich genauso lange, wie es halt in uns reingekommen ist, da irgendwie zu sagen, diese Frau ist nicht deine Feindin, das ist deine Kompanin. So,
auf wen bist denn du neidisch?
Ist unterschiedlich, das kann sich jede Woche irgendwie verändern. Also und teilweise sind es dann auch irgendwie, lass es Nina Chuba sein. Mhm. Nina Chuba ist eine Sängerin. Das ist was ganz anderes. Das wird niemals in irgendeiner Richtung damit zusammenkommen, mit dem, was ich mache oder irgendwie. Sie wird mir nichts wegnehmen. So. Und man kann sich ja eigentlich einfach auch jemanden angucken und sagen, Mann, mega geil, wie sie das macht und wie toll sie aussieht und wie schön und was sie alles gerade bekommt und so. Sie hat das total verdient. Hat sie auch. Voll. Aber ich glaube, es wird immer irgendwie mal einen kurzen Moment geben, in einem schwachen Moment, wo man sagen wird, oh Mann, die hat alles, ich will das alles auch haben. So, warum habe ich das nicht? So, was mache ich falsch? So, wo kann ich anders sein? Und ich glaube, dieser Song kann das sehr gut zusammenfassen. Und ich glaube, wenn ich Taylor Swift sehen würde, dann würde es einem vielleicht auch so gehen kurz.
Also du meinst als Charlie XCX,
genau. Ja. So, und dann wird aber vielleicht auch Taylor Swift zu dem Zeitpunkt, als das Bread-Album total erfolgreich war, sich vielleicht kurz gedacht haben, ah, vielleicht wäre ich jetzt auch gerne sie. So, also das ist so
verzwickt. Ja, und Neid, eine Freundin hat mal zu mir gesagt, Neid ist ja eigentlich immer ein Ausdruck von einem Mangel, den man an sich selber empfindet. Ja. Dass man so da hingucken muss, okay, was genau ist es denn, was diese Person hat, was du an dir selber vermisst? Kannst du das pinpointen, wo du zuletzt selber so einen Mangel an dir selbst empfunden hast, den du gerne füllen würdest?
Ich kann das immer sehr gut erklären dann, weil ich da, glaube ich, dann auch einfach so eine Woche drauf rumdenke und überlege, so was ist es jetzt? Will ich daran was verändern oder nicht? Aber ich denke vor allem jetzt so, was Social Media angeht, gebe ich ja recht wenig von mir preis einfach. Und ich weiß, dass ich das aus einem Grund mache. So, ich habe da meine Entscheidung getroffen, quasi zu sagen, ich bin privat jetzt nicht so offen, wie es das, glaube ich, so für Social Media Personen eigentlich, also wie das eigentlich normal ist. So. Und ich weiß, dass ich also mit dieser Entscheidung zufrieden bin und so. Und ich glaube aber auch, wenn ich dann andere sehe, die halt alles posten, jeden Tag begleiten und so und dadurch natürlich viel mehr Content haben und so, denke ich mir so, boah, ich könnte auch jeden Tag posten, wenn ich einfach mich dabei filmen würde oder das begleiten würde oder ihn hier zeigen würde und das zeigen würde. Und das ist dann halt schnell wieder weg, aber es ist auch gut, das dann zu benennen. Also ich glaube, das ist auch ein guter Rat, dann zu sagen, was fehlt dir denn jetzt gerade an dir selber, dass du das irgendwie so mit Neid betrachtest? Und ist das vielleicht einfach bei dem zweiten Gedanken schon wieder weg, weil es für dich eigentlich Sinn macht, das so zu machen und es sehr viele unterschiedliche Arten gibt, so, die alle gleichzeitig existieren dürfen.
Ja. Ja, und was noch dazu kommt, glaube ich, ist oft, oder was mir dann geholfen hat, gleicher Rat von der gleichen Freundin ist, man vergleicht sich mit jemandem, der irgendwas anderes hat und dann mal kurz überlegen, ja, aber was macht denn die Person nicht oder kann die Person nicht, was du schon gemacht hast? Also sie war so
total
damals, in meinem Fall war es so, die Freundin meinte dann zu mir, ja, aber Eva, diese Person hat noch nie den Kanzler interviewt. Ja. Ich war so, stimmt, irgendwie nice. Dass man sowas findet, was einen auch wirklich ausmacht, was die meisten anderen Leute nicht haben oder was man kann, das fand ich damals einen total schönen.
Das ist total gut, wenn man auch nur für einen kurzen Moment dann halt so diesen Weg geht und sagt, ja, ich glaube, diese Person hat jetzt nicht diesen Preis gewonnen oder sowas. Ne?
Oder wenn das zweimal halt, diesen Preis, wie jetzt. Ja.
Es bringt halt am Ende überhaupt nichts und da kann ich noch so viele, keine Ahnung, Preise oder was auch immer, Worte dann finden. Das ist dann einfach eine kurze Zeit, die man dann vielleicht durchhalten muss und dann ist man wieder bei Sinnen, weil es ist ja nicht natürlich, einen Menschen zu sehen und ihn direkt als irgendwie, als einen Gegner irgendwie zu sehen und sich selber einen Fehler zu suchen. So. Das ist ja totaler Quatsch. Das ist einfach etwas, was gesellschaftlich so sehr irgendwie sich entwickelt hat bis heute. Ja. Und Social Media halt da einfach nicht so richtig hilft.
Ich habe so eine halb fiese Frage als Schlussfrage mir aufgeschrieben, weil es ein bisschen so eine Klischeefrage ist. Und ich habe bewusst nicht geschrieben, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Ja. Aber ich habe mich gefragt, wenn alles gut läuft, so wie du es dir wünschst, was wäre in 5 Jahren die größte Veränderung in deinem Leben?
Oh, die ist wirklich charmant fies.
Von dir nehme ich das als großes Kompliment.
Ja, ja. Aber was? Ich muss sagen, dass ich, glaube ich, noch nie so sorgenfrei war, wie ich das gerade bin. Mhm. Auch wenn ich mir jetzt dadurch eben Probleme ausdenke, was total dumm ist. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber so, ich hatte die letzten Jahre mehr mit Dingen zu kämpfen, so als dass ich das jetzt irgendwie so habe. Und ich glaube, ich bin gerade an einem Punkt, an dem ich so irgendwie, ob es jetzt finanziell ist oder beruflich oder irgendwie privat so. Also das ist alles gut soweit. Deswegen habe ich da jetzt keinen großen Wunsch nach Veränderung. Aber was, glaube ich, ganz gut zusammenfassen würde, ich glaube, ich möchte nicht mehr nach etwas hinterherrennen. Ich weiß nicht, ob das wirklich zusammenfasst, was ich meine. Ich glaube, ich würde mich freuen, wenn ich in 5 Jahren etwas habe, was ich auf lange Sicht machen kann und nicht wieder daran denken muss, was denn nächstes Jahr passiert und ob das denn nächstes Jahr auch noch so ist. Ich glaube, das ist ein unfassbares Privileg, was vor allem beruflich jetzt irgendwie in der Medienbranche nicht so viele haben, aber es wäre schon geil. Also weil ich glaube, wenn ich jetzt mir dann in meinen letzten 5 Jahre angucke, dann bin ich schon einfach sehr schnell gerannt. Also ich habe sehr schnell irgendwie die Dinge machen wollen und wollte sehr schnell an den Punkt, an dem ich jetzt bin, so. Mhm. Und auch das ist noch nicht so, es ist jetzt nicht, als wäre es jetzt vorbei. Und natürlich muss man sich immer seine Pausen nehmen und ich glaube, das sollte ich auch mal tun. Aber in 5 Jahren an einem Punkt zu sein, wo ich sagen kann, ey, ich mache hier das und dann mache ich das und dann kann ich mich auf andere Sachen konzentrieren, das wäre richtig toll.
Dann wünsche ich dir genau das.
Ich
danke
dir auch.
Dass du hier warst.
Das war Marilina Smyrek. Keine 30 Jahre ist sie alt und hat schon 2 Grimme-Preise gewonnen. Den 2. ganz frisch für Smypathisch, die Show, das Interviewformat, über das wir auch gesprochen haben. Davon ist jetzt gerade die neue Staffel gestartet mit Gästen wie Laura Larsson oder Rezo. Findet ihr auf YouTube und den Link dazu natürlich hier in den Shownotes. Mein Name ist Eva Schulz. Mich findet ihr auf Instagram, allen Podcast-Plattformen und seit ein paar Wochen auch ganz frisch auf YouTube. Da freuen wir uns gerade wirklich über jedes Abo, jeden Kommentar, weil das in der Startphase enorm dabei hilft, dass möglichst viele Leute von diesem Kanal mitbekommen. Falls ihr also jetzt gerade eine Hand frei habt und mal kurz aus eurer Podcast-App zu YouTube wechseln und das auschecken wollt, danke, danke dafür. Ansonsten hören wir uns hier in 2 Wochen wieder mit einem neuen Gast. Und bevor ihr gleich noch erfahrt, welche Frage Melina für diese nächste Person mitgegeben hat, gibt es noch einen Hinweis für alle von euch, die aus Süddeutschland zuhören. Am 7. Mai gibt es endlich mal wieder eine Live-Aufzeichnung von Deutschland 3000 und zwar in Nürnberg im Rahmen des ARD Sounds Festivals. Ich freue mich riesig darauf. Ich will schon so lange mal wieder eine Live-Aufzeichnung machen, weil das ja einfach immer ganz besonders ist für mich und den Gast, so vor Publikum. Es ist einfach ein ganz anderes Gespräch und aber auch, weil ich ja sonst nie eine Gelegenheit habe, diese Community auch wirklich mal kennenzulernen und so zu spüren und im gleichen Raum zu sein mit euch, während ihr meine Interviews hört. Deswegen bin ich jetzt schon ganz aufgeregt und ich bin besonders aufgeregt, weil Mirella Precek mein Gast ist. Noch so eine Frau, die gleichzeitig klug und lustig ist und uns mit ihren Inhalten auf YouTube und Social Media immer wieder begeistert. Mirella war schon mal bei Deutschland 3000 zu Gast im Sommer 2019, aber seitdem hat sich unheimlich viel bei ihr getan. Und deswegen habe ich mir gedacht, ist das doch vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Idee, jetzt, wo wir schon so viele Jahre Deutschland 3000 machen, für die Live-Aufzeichnungen, die ja immer so besondere Gelegenheiten sind, Menschen nochmal einzuladen. Mirella wird jetzt also die erste, sicherlich nicht die letzte. Und wir überlegen gerade schon, was wir uns so für gute Specials überlegen können für alle, die live vor Ort dabei sind, damit ihr auch wirklich ein bisschen noch mehr davon habt als die reine Audioaufnahme. Falls ihr jetzt wissen wollt, wo und wann genau und wie ihr an Tickets kommen könnt, findet ihr all diese Informationen in den Shownotes. Außerdem, wie immer noch ein Podcast-Tipp, dieses Mal verbunden mit sehr herzlichen Grüßen, denn die beiden Hosts schätze ich wirklich sehr. Moritz Neumeier und Till Reiners machen einen Laber-Podcast mit Niveau und leider aber ohne Gast. In Talk ohne Gast lassen die beiden jeweils ihre Woche Revue passieren und das immer mit so einem perfekten Mix aus klugen Gedanken und bissigem Humor. Ganz nebenbei kriegt man noch was von ihrem mal mehr, mal weniger glamourösen Leben in der Comedy-Szene mit. Also, was wollen wir eigentlich mehr? Talk ohne Gast findet ihr in der frisch renovierten ARD Sounds App und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Und das war's jetzt aber wirklich von mir. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich freue mich.
An dieser Folge haben mitgearbeitet Isabella Huber, Gina Toneik, Kim Vanessa Schang, Axel Schöning und Ruby N. Schwietal. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.
Oh, und ich brauche zum Schluss noch eine Frage, die du meinem nächsten Gast mitgibst.
Ach ja, na klar. Welches Frühstück macht deinen Tag zu einem guten Tag?
Liebe ich. Ah, ich liebe Frühstück, danke.
Wir gehen in die Alltagssituation.
Ja, nehme ich mit, dankeschön.
Sehr gerne.